Das hat ihn sehr, sehr bewegt damals, weil er natürlich wusste, also Dylan ist ja sehr geschichtsbewandert und genau wusste, dass das also ehemaliges Nazi-Terrain war, dort in Nürnberg, wo die Reichsparteitage der NSDAP abgehalten wurden. Und er hat dann wohl am Abend nach dem Konzert, hat er dann noch aus dem Hotelzimmer Fritz Rau angerufen, den Konzertveranstalter, und musste sich das irgendwie von der Seele reden, was ihn da bewegt.
Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1962.
Hallo zusammen. Ja, die beiden Musikverrückten sind mal wieder da.
Carsten Richter.
Und Lutz Stolberg, unser Musikexperte. Und lieber Lutz, heute haben wir uns einen ziemlichen Klopper vorgenommen.
Ja.
Bob Dylan, das große Popmythos. Über ihn sprechen wir heute. Und das ist natürlich, also über Dylan ist schon eine Menge geschrieben und gesprochen worden, und er ist ja auch ein Typ, der sich teilweise ja komplett jeglicher Einordnung entzieht. Aber umso spannender ist er deshalb. Seine komplette Karriere können wir uns natürlich nicht angucken. Das, also dafür bräuchtest du wahrscheinlich einen eigenen Podcast mit 100 Folgen. Wir haben jetzt das Jahr 1962 vorangestellt, weil es da ja quasi mit seiner Karriere losging, zumindest seinem ersten Album. Aber wir gucken uns Bob Dylan natürlich allumfassend an. Ja, wir wollen uns heute mal den Künstler und den Menschen Bob Dylan zumindest versuchen, ein bisschen zu nähern.
Ja.
Das macht man nicht ganz allein. Wolfgang Niedecken von BAP wird auch zu Wort kommen.
Genau, ich hatte das Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Er hat vor 2 Jahren hat er eine Tour mit Dylan-Songs gemacht und er hat auch ein Gedichtband rausgegeben, der auf Dylan-Texten basiert. Und angesichts dessen hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen über Bob Dylan. Und man merkt, er spricht sehr gerne über ihn.
Ja, wir beide sind auch keine ausgewiesenen Dylanologen. Das ist ja tatsächlich eine Bezeichnung. Aber ich zumindest, ich bin Fan. Also ich mochte seine Musik schon immer, ich bin mit ihr aufgewachsen, natürlich mit Abstrichen. Er hat eine sehr bunte Karriere hingelegt, mir gefällt auch nicht alles, aber das, was mir gefällt, das finde ich so unglaublich berührend und großartig, sowohl musikalisch als auch textlich, dass er mir nach wie vor sehr viel sagt. Wie sieht's bei dir aus mit Dylan?
Ja, also für mich ist Dylan der mürrische Nobelpreisträger, der sich der Schüchternheit vorgeschützt hat und daher den Preis 2017 nicht persönlich in Empfang genommen hat, sondern Patti Smith vorbeigeschickt hat, die das auch sehr gut dann gemacht hat. Er ist der Mann, der den Beatles das Kiffen beigebracht hat. Er ist der Mann, der vermeintlich den Folksong verraten hat, Newport Festival 1965, der erste Auftritt mit E-Gitarre und daher der Beginn des Folk-Rock, so wird das gemeinhin gesehen, diese besondere Stunde. Er ist der Mann, der in Woodstock nicht dabei war, obwohl man ihn gerne gehabt hätte, ja, und vieles mehr. Und natürlich ist er irgendwo auch so ein bisschen das moralische Gewissen Amerikas, dessen ganzes Leben Poesie ist. Wolfgang Niedecken wird sich dazu noch äußern. Ein Mann, der immer auf Tour ist, der immer unterwegs ist. Das ist sein Lebensplan, das ist sein Lebensgefühl. Und, das muss ich sagen, dessen Rezeption mit einer gnadenlosen Verkopfung einhergeht. So nach dem Motto, wenn du Dylan nicht begreifst, wenn du ihn nicht gut findest, wenn du sein neuestes Album nicht hast, dann bist du nicht angesagt, dann kannst du nicht mitreden. Und genau das ist eigentlich der Punkt, wo sich mir so ein bisschen das Gefieder sträubt und wo ich mir sage, ich nähere mich Dylan oder habe mich ihm immer genähert auf eine andere Weise, weniger über den intellektuellen Zugang, wo einem oft suggeriert wird, das sei der einzige Weg, ihn zu begreifen, sondern einfach über die Schönheit seiner Songs. Dylan ist nicht nur ein Mann, der grandiose Texte schreibt, sondern der auch wunderbare Melodien kreiert.
Ja.
Viele andere Künstler haben das erkannt und haben ihn gecovert, also die Byrds in den 60ern, später auch Manfred Mann mit der Earth Band und auch schon davor. Das ist eigentlich meine Art und Weise, mich Dylan zu nähern, indem ich seine Songs genieße, die Melodiosität und auch seine Stimme, die nie besonders schön war, aber die genial und anpassungsfähig war, besonders in den frühen Jahren.
Es ist interessant, dass du das so siehst. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich so verkopft mit Dylan auseinandersetzen. Das sind dann eben die Dylanologen. Aber ich habe das nie so als Zwang gesehen. Wahrscheinlich, weil ich einfach eine andere Generation bin. Ich bin anders mit ihm groß geworden. Oft ist es so, dass ich einfach einen Dylan-Song gehört habe, ihn musikalisch interessant fand und dann tiefer eingetaucht bin. Und dann hat sich erstmal so eine große Welt eröffnet.
Ja.
Das schaffen nicht viele Künstler. Zumal sein Songwriting ja eigentlich auch oft recht schlicht ist. Ja. Aber auf irgendeine Art und Weise schafft er es, einen zu berühren. Und wie gesagt, ich bin da auch nicht so auf der intellektuellen Seite. Natürlich kannst du ganz genau in den Texten stöbern, von wo er die Einflüsse hat. Ist das jetzt ein biblisches Zitat? Ja. Stammt das jetzt aus der Ilias? Oder ist das ein französischer Dichter, der da Einfluss war? Aber das ist nicht das, was Spaß macht.
Richtig.
Dylan hat ja schon, wahrscheinlich schon als Teenager, ein großes Faible dafür gehabt, einen Mythos zu schaffen. Und das zieht er ja bis heute durch. Ja. Das ging ja schon damals los, als er noch ein relativ unbekannter Folksänger war. Da hat er ja schon so verschleiert, woher er überhaupt kommt und wie seine Familiengeschichte ist und so weiter. Mittlerweile ist natürlich mehr bekannt. Also er ist ein Bürger Minnesotas.
Ja, genau. Geboren am 24. Mai 1941 in Duluth, Minnesota. Der Vater, ja, war zunächst Angestellter bei der American Oil Company, ist dann später an Kinderlähmung erkrankt, saß im Rollstuhl und hat einen Job bei einem Familienbetrieb aufgenommen und hat Waschmaschinen verkauft. Es war so ein Elektrohandel und
war ein relativ langweiliges Leben.
Relativ langweiliges
Minnesota
Leben.
Minnesota liegt ja im Norden Amerikas, ja, genau. Da passiert nicht so viel.
Und Robert Allen Zimmerman, also wie er hieß, eine jüdische Familie, sehr bürgerlich, also nicht besonders religiös, hat sich von früh an für Poesie und für Songs interessiert und hat dieser Passion auch später gelebt. Er hat zunächst Kunst studiert, hatte also mit Waschmaschinen oder auch mit der American Oil Company überhaupt nichts am Hut. Er war schon ein Feingeist von früh an und er hat sich im Grunde genommen hochgearbeitet als Self-Made Man. Er hat ein paar Vorbilder natürlich gehabt. Also Woody Guthrie war sein ganz großes Vorbild, der amerikanische Songpoet, den er dann auch am Sterbebett besucht hat, um seinem Idol zu huldigen. Ja, Einflüsse von Pete Seeger natürlich, der vor Bob Dylan schon da gewesen ist. Klar, das spielt alles da in eins, in diese Künstlerpersönlichkeit Bob
Dylan. Daneben natürlich noch eine Reihe Blueser, Led Belly zum Beispiel, oder die Rock'n'Roller wie Jerry Lee Lewis und Chuck Berry und sowas. Also letzten Endes Musik, die sehr, sehr viele in seiner Generation gehört haben. Aber vor allem Woody Guthrie hat es ihm angetan. Das war ja so ein Wandermusiker, der vor allem auch sehr linkspolitisch unterwegs war. Und seine Karriere begann mit einem Woody Guthrie Mimikry, wenn man so will. Also er hat eben bis ins Detail nachgemacht und dann aber sein eigenes Ding gefunden. Ja. Er ist dann aus Minnesota weggezogen nach New York. Er hat sein Studium erstmal auf Eis gelegt und die Eltern haben ihm, glaube ich, ein Jahr Zeit gegeben.
Ja, richtig.
Mach mal dein Ding, wir gucken mal, was in einem Jahr ist und vielleicht hast du Glück oder du kehrst mal wieder schön in die Uni zurück.
Ja, erstaunlich tolerant und es sollte sich dann ja auch bezahlt machen. 1962 im März ist die erste Bob Dylan LP dann erschienen, die schlicht und einfach Bob Dylan hieß.
Ja, er ist ja auf einen sehr guten Nährboden getroffen. In New York, Greenwich Village, da waren ja die ganzen Folkmusiker unterwegs. Ja. Die Bohem und die ganzen Avantgarde-Künstler hatten sich dort getroffen. Man konnte billig wohnen. Und er hat dort sehr schnell Fuß gefasst. Es gab diese ganzen Cafés. Er hat das in seinem
Coffeehouses.
Er hat ja auch so ein autobiografisches Buch geschrieben, die Chronicles Volume 1. Es gibt bisher kein Volume 2. Und das Buch ist auch schon ein bisschen älter. Aber da beschreibt er so verschiedene Stationen seines Lebens. Ja. Wie er angefangen hat, wie er da in diesen Clubs spielt und auch mehrere Gigs an einem Tag geht, wie das damals so war. Und ja, er hat sich da so langsam hochgespielt, ist auf die richtigen Leute getroffen, hatte erstaunlicherweise bei Columbia Records, also bei einem großen Label, unterschrieben. Zu furchtbaren Konditionen. Ich glaube, er hat bloß 5% seiner Platteneinnahmen bekommen und einen kleinen Vorschuss, aber er war froh, einen Plattenvertrag bekommen zu haben. Aber da ging es dann so langsam los. Also er ist ja dann vom Folk-Künstler zum Protestmusiker, zum Avantgarde-Musiker langsam geworden im Laufe der 60er, einfach weil er sich auch mit der Szene umgeben hat, er hatte die richtigen Leute. Seine Künstlerperson ist immer mehr gereift, sagen wir es mal so. Und das hat sich dann natürlich auch in den Texten bemerkbar gemacht, die immer tiefgründiger wurden. Ich meine, du hast jetzt so ein paar Punkte schon am Anfang aufgelistet, aber ich finde, der größte Verdienst von Bob Dylan ist eigentlich, dass er tiefsinnige, surreale experimentelle Texte salonfähig gemacht hat.
In der Popmusik. Natürlich, ja? Keine Frage. Und da ist er federführend auch bis heute, ja. Und hat also bei vielen Dylan-Songs, so sehr man diese auch musikalisch genießen mag, den Eindruck, dass eigentlich immer zuerst der Text da gewesen ist und dass die Melodie Mittel zum Zweck ist und dass er es einfach instinktiv beherrscht, zu guten Texten auch eine passende eingängige Melodie von Ewigkeitswert zu erfinden.
Da sind wir dann natürlich wieder bei dem Thema Mythosbildung, weil er selber heute noch behauptet, dass ihm die Texte einfach so zugeflogen sind. Keine Ahnung, ob das wirklich so war. Ja, angeblich, der eine Song ist bei einem Restaurantbesuch entstanden, der andere in einem Taxi. Es kann schon sein. Ich meine, es gibt Künstler, die haben einfach eine Phase in ihrem Leben, da passiert das. Ja? Wer kann schon genau wissen, wie Kreativität funktioniert und wie einem die Muse küsst. Aber es scheint bei ihm sehr gut geklappt zu haben, denn er hat eine Reihe wunderbarer Alben veröffentlicht damals. Ist seine Rolle als Protestmusiker langsam überdrüssig?
Sehr überdrüssig, ja. Das
überdrüssig
war,
geworden.
Man ist natürlich immer sehr schnell dabei in der Musikindustrie, wenn jemand erfolgreich ist, dem ein Image zu verpassen. Ja, also ganz am Anfang wurde sogar Dylan noch als der neue Elvis gefeiert. Aber dann merkte die Musikpresse bald, dass das nun wirklich in eine ganz andere Richtung ging. Ja, das rührte daher, weil er so ein Idolcharakter sich recht schnell erarbeitet hat, ja, aber gut, also mit Elvis und mit Rock'n'Roll hat das nur alles sehr wenig zu tun, auch der Gesang nicht, ja. Sicher, aber ich sage mal so, ab diesem Image Protestsänger beginnt dann auch dieser ausgeprägte Instinkt von Dylan, sein eigenes Image immer wieder zu unterlaufen, es zu konterkarieren, dagegen anzugehen. Und es gibt einen legendären Konzertausschnitt aus den 60ern, da sagt er vor einem Song zum Publikum: "Don't forget, these are all protest songs." Also das sind alles Protestsongs, was ich hier singe. Denkt bitte dran. Ja.
Ja.
Er hat da sehr, sehr oft ironisch und manchmal auch arrogant. Also es gibt so unmögliche Pressekonferenzen aus den 60ern, wo er wirklich die Leute da fertig macht.
Ja. Ja, meine Güte, er war Mitte 20 damals, Anfang Mitte 20, das ist ein sehr junges Alter, um so gehypt zu werden.
Ja, natürlich.
Ja. Die Volksszene hat er ja dann so hinter sich gelassen, du hast ja schon erwähnt, Newport Folk Festival 1965, als er auf einmal mit einer Rockband aufgetreten ist, das war ja ein Frevel. Ja, Pete Seeger, du willst, die Legende wollte dann auch so ein Stromkabel hinter der Bühne zerhacken, um das zu unterbinden. Und als er dann auf Tournee gegangen ist in England, wurde ihm Judas entgegengebrüllt.
Judas, genau. Ja.
Und er meinte bloß zu seiner Band: "Dreht auf, spielt schön laut, spielt sie an die Wand." Ne? Das ist ja auch so ein Ding bei Dylan, so eine gewisse Scheißegal-Haltung. Liegt das daran, dass er einfach, also ist er der ultimative Künstler, kann man das so sagen? Weil meiner Meinung nach, ultimative Künstler scheren sich einen Scheißdreck um ihr Publikum. Das meine ich jetzt nicht mal negativ, weil es ist ja trotzdem auch großartige Kunst dabei rausgekommen, aber ich habe bei Dylan oft das Gefühl, ihm ist das Publikum relativ egal.
Ja, sicherlich. Er hat immer sein eigenes Ding gemacht und ihm wurde ja auch, also gerade in dieser Protestsängerzeit niemand ist langsamer als die Presse, wenn es darum geht, von einem Image loszulassen und jemanden eventuell neu zu begreifen. Ja. Auch kein Sänger wie Dylan, ja. Es gibt, weil ich die Pressekonferenzen schon angesprochen hatte, also da gibt es wirklich legendäre Ausschnitte und es gibt auch eine Sequenz, da wird ihm vorgeworfen, das ist eigentlich eine Unverschämtheit aus heutiger Sicht, er würde am Vietnamkrieg verdienen mit seinen Protestsongs. Und da sagte der eine Journalist aber sie verdienen ja ganz schön an dieser Vietnam-Sache. Und für einen Moment guckt Dylan entgeistert und schüttelt dann einfach bloß den Kopf und sagt, ich verdiene überhaupt nicht am Vietnamkrieg.
Also ihm wurde vorgeworfen, weil er eben Songs wie Masters of War, die sich gegen den Vietnamkrieg richten, dass er
würde
indirekt
er
davon profitiert.
Am Krieg verdienen, ja. Oh, also
Güte.
Das ist schon skandalös, ja, sicherlich. Ja, er hat also wie gesagt immer wieder sein eigenes Image unterlaufen, auch mit relativ spontanen Aktionen. Es gab dann also irgendeine, ihm wurde Anti-Amerikanismus attestiert und bei der nächsten Tour hat er dann im Bühnenhintergrund ein großes Star-Spangled Banner, also großes Sternenbanner hängen gehabt und hat damit also seine Verbundenheit mit Amerika demonstriert. Und ja, so ging das eigentlich immer hin und her.
Ja, und nachdem er sich vom Image des Protestmusikers langsam gelöst hat und ja, sich eher als Rockmusiker oder Rock'n'Roll-Musiker oder Folk-Rock oder wie man das auch immer, man kann das bei ihm auch schwer in Schubladen stecken. Es ist ja auch tolle Musik entstanden. Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, ja. Blonde on Blonde, ja, das sind großartige Alben der 60er. Ja. Ja. Blond und Blond?
Ja. Blond und Blond ist meine Lieblingsplatte.
Das ist ein tolles Album. Ja, Visions of Joanna, hey.
Genial,
ein toller Song.
Ja. Rainy Day Woman, Number 12 35, der fröhliche Kiffersong.
Ja. Oh, herrlich. Ja. Ja.
Everybody must get stoned. Dann hat er schnell noch den Song des Jahrhunderts geschrieben, zumindest nach Meinung des Rolling Stone, der Like a Rolling Stone auf Platz 1 der Ewigkeitsliste platziert. Und ja, ein Song, der einen damals sehr jungen Musiker aus Köln nicht unberührt ließ, ganz im Gegenteil. Fragen wir mal Wolfgang Niedecken.
Ich habe ihn für mich entdeckt, als ich noch in der Schülerband gespielt habe, als 15-Jähriger. Ich habe damals Bass gespielt, weil ich Paul McCartney so toll fand. Und dann kam unser Sänger zu einem Auftritt auf dem Schulfest und sagte, Leute, ich muss jetzt Abitur machen. Ich habe keine Zeit mehr, hier mich in der Band hier zu betätigen. Sucht euch einen neuen Sänger und brachte aber dann an dem Tag die neue Single von Bob Dylan mit. Das war Like a Rolling Stone. Und die haben wir dann aufgelegt. Und er hatte auch vorher den Text sogar schon rausgeschrieben. Das war schon bahnbrechend. Und dann habe ich das gehört, was da, wovon da die Rede war. Das war so ganz anders als das, was die Beatles vorher hatten. Ich nenne das immer diese Personalpronomen-Songs. Also die I wanna hold your hand, please, please me, from me to you, she loves you. Das waren alles so, das waren harmlose Texte, so Boy Meets Girl Texte. Und auf einmal kommt dann dieser Urknall, dieser Blitzeinschlag von Like a Rolling Stone, was da plötzlich alles an Wortbildern auf einen einströmte, das hat mich schon wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ich war ja damals noch vollkommen unbeleckt von Surrealismus oder von den Beat-Poeten Amerikas oder was. Ich wusste eigentlich überhaupt nichts. Es war noch komplett offen und das hat mich aber so reingezogen, dass das eigentlich ein ganz wichtiger Tag in meinem Leben war. Also das hat eigentlich eine Richtung vorgegeben.
Nun sind aber gerade so frühe Dylan-Stücke sehr rätselhaft zum Teil. Ich denke an Visions of Joanna oder Ain't Gonna Work on Maggie's Farm No More. Da rätseln die Experten bis heute, was meint er eigentlich? Wie haben Sie persönlich ihn für sich geknackt, sage ich mal, inhaltlich?
Also am besten kann ich den knacken, wenn ich die Songs in meine Sprache übersetze, weil ich dann in jedes Detail rein muss und muss dann auch wissen, warum er das gemacht hat, wie es zum nächsten geführt hat. Und dann begreife ich die Sachen natürlich am besten. Gut, also ich habe auch natürlich auch jede Menge mittlerweile. Ich habe hier, glaube ich, in meinem Arbeitszimmer locker 4 Meter Dylan-Literatur. Ich beschäftige mich auch sehr viel damit, aber bevor ich diese Bücher alle gelesen habe, habe ich schon eigentlich gespürt, dass das etwas ist, was uns gehört. Das war von keiner Generation vorher an uns vergeben worden, sondern der hat eigentlich in unserem Namen gesungen, kann man so sagen. Gut, Bob Dylan ist 10 Jahre älter als ich. Ich war dann halt noch ein kleiner, ja, aber Gott sei Dank macht das immer noch.
Ja, Wolfgang Niedecken, Frontmann von BAP, Songpoet und Dylanologe, kann man glaube ich sagen.
Dass er das echt so auseinanderklamüsert, was Dylan schreibt. Ich halte das manchmal für einen Fehler, weil ich nicht der Meinung bin, dass du Zeile für Zeile verstehen musst, um Dylan zu fassen. Weil ich glaube, dass er bei einigen Sachen auch einfach Spaß hat an Albernheiten.
Ja, richtig.
Beziehungsweise auf eine sehr individuelle Art und Weise Bilder erzeugt, die kein anderer nachvollziehen kann, außer eben er selbst. Ja, also ein Stück weit schreibt ja auch jeder Künstler für sich selbst und Bob Dylan schreibt wahrscheinlich nur für sich selbst. Like a Rolling Stone, ja, das ist natürlich so ein Meilenstein. Warum eigentlich gerade dieser Song? Warum hat er so die Leute umgekrempelt damals?
Also es war damals ungewöhnlich für eine Single, so ein langer Song. Er war ja, glaube ich, Platz 2 in Amerika in den Charts. Mhm. Er war soundtechnisch auf der Höhe der Zeit, absolut. Hat irgendwo ein Stück weit auch die Richtung vorgegeben für Folkrock. Und er geht sehr gut ins Ohr, hat einen Refrain, den hat man sofort intus. Also es stimmt alles, auch der kommerzielle Aspekt daran.
Naja, aber ich glaube, die Zeitgenossen, die fanden vor allem auch den Text beeindruckend, oder?
Ja, natürlich.
Worum geht's?
Hat ja Niedeken gesagt.
Worum geht's da genau? How does it feel to be on your own? Ja. Like a complete unknown, like a rolling stone. Also er richtet sich ja an eine offensichtlich verwöhnte Person, die dann auf einmal aufs Maul fällt, auf gut Deutsch gesagt. Ja.
Gar nichts mehr, kein Obdach mehr über dem Kopf hat. Und Rolling Stone ist ja ein Ausdruck für einen Tramp, also für jemanden, der durchs Leben zieht, der keinen festen Wohnsitz hat.
Ja. Viele hatten das natürlich auch als gesellschaftskritischen Kommentar gewertet. Mhm. Ja. Also du kannst es in unterschiedlicher Art und Weise auslegen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann nur ansatzweise nachvollziehen, warum gerade dieser Song so ein großes Ding ist, weil aus seiner damaligen Phase beeindrucken mich andere Songs mehr, muss ich ehrlich sagen. Hm. Es ist ein cooler Song und er geht gut ab, und der Text ist natürlich auch gut, aber also wenn wir jetzt über die 60er Jahre Songs von Bob Dylan sprechen, My Back Pages zum Beispiel, einer meiner Favoriten, da setzt er sich ja so ein bisschen mit seiner Rolle auseinander als Protestmusiker. Hm. Eine Rolle, die er irgendwann ablegen wollte, weil er einfach erwachsener geworden ist. Er hat erkannt, dass die Welt eben nicht schwarz-weiß ist, dass es eine sehr einfache Sicht der Dinge ist. Er hatte sozusagen das Gefühl, dass er früher im Denken älter war, im Sinne von verbohrter, und dass er jetzt einfach alles ein bisschen jünger und frischer sieht. Und deswegen auch die Textzeile. I was so much older than, I'm younger than that now. Also früher war ich älter, jetzt bin ich jünger. Ja. Das ist gut, das ist gut auf den Punkt gebracht und das ist auch nicht mal komplizierte Lyrik. Mhm. Das ist etwas, was eigentlich jeder versteht, der ein kleines bisschen vom Kontext kennt.
Ja.
Und finde ich musikalisch auch sehr gut gemacht, vor allem natürlich dann in der Birds-Version. Oh
ja,
Mann,
ja,
herrlich.
Ja.
Mhm. Andere Sachen wiederum, die sind für uns Westeuropäer nicht so leicht zu verstehen. Erinnerst du dich an die Folge, die wir über die Traveling Wilburys aufgenommen haben? Ne? Da kamen ja quasi englische und amerikanische Musiker zusammen. Ja. George Harrison und Jeff Lynne, die konnten teilweise nichts damit anfangen, was Bob Dylan da getextet hat, weil sie den Kontext nicht verstanden haben, diese ganzen Anspielungen. Ja? Die Amerikaner haben ja auch einen ganz eigenen Stil. Ich meine, grob zusammengefasst könnte man ja auch sagen, dass Bob Dylan Amerikaner-Musiker ist. Ja? Amerikaner fast verschiedene traditionelle amerikanische Musikstile zusammen. Folk, Country, Blues, Jazz, Bluegrass, Gospel. Er mischt ja überall ein bisschen mit. Und dieser Stil hat natürlich auch ganz eigene Wortschöpfungen. Ja, und das versteht natürlich nur jemand, der dort in dieser Gegend lebt. Schon allein deswegen finde ich es schwer, da Zeile zu Zeile zu übersetzen. Wir können eigentlich auch mal so ein bisschen unsere Lieblings-Dylan-Songs hier erwähnen, würde ich vorschlagen. Wenn wir noch in den 60ern sind, Ballad of the Thin Man. Mhm. Toller Song. Weil das so ein wirrer, surrealer Text ist, der auch schon tausendfach analysiert wurde. Einige sagen, es ist einfach bloß eine Albtraumsequenz. Es geht um, man fühlt sich gesellschaftlich einfach befangen. Andere sagen, es hat mit Homosexualität zu tun. Ja, es geht ja um einen Mann, der eine wilde Party betritt, wo ihm Leute Sachen entgegenwerfen, die er nicht versteht, aber irgendwie ist er so hin und her gerissen. Ja? Egal, wie das jetzt genau gemeint ist, es hat tolle Textzeilen. Also schon allein der, wie es losgeht. You walk into the room with a pencil in your hand, you see somebody naked and ask yourself, who's that man? Ja? Hm. Damals für die 60er. Revolutionär, also Songs, wie Niedeken ja schon erwähnt hat, das war so Boy Meets Girl-Dinger und ich bin in meinem tollen Auto unterwegs und was weiß ich und dann kommt Dylan und schreibt sowas.
Ja, ich mag Subterranean Homesick Blues, mag ich eigentlich sehr gerne mit Video, das wie eines der frühen Videos, das hat D.A. Pennybaker damals inszeniert.
Ja, mit den Karten,
ja? Ja, genau, mit den Texttafeln und Pennybaker hat ja auch den Konzertfilm über Dylan Don't Look Back gedreht. Von seiner England-Tournee 1966. 67 ist der Film dann in die Kinos gekommen. Da war Dylan schon, also da war schon der Rückzug, die große Pause. Was mag ich noch? Also Blonde on Blonde habe ich schon erwähnt. Da habe ich für einen anderen Radiosender, Radio Bob, auch mal eine vierteilige Dokumentation drüber gemacht. Die hatten also so eine Rubrik, Geile Scheibe hieß die, und da habe ich also was über Blond on Blond. Seitdem liebe ich dieses Album wirklich. Ja. Und es war ja auch wirklich das erste Doppelalbum in der Sparte Rock und Pop überhaupt. Also davor hat es da nichts gegeben. Was mag ich noch? Subterranean Homesinger habe ich schon gesagt. Times, they are a-changing. Das ist eine schlichte, schöne Melodie. Ja. Später erfolgreich gecovert und deutsch umgesetzt von der Berliner Bluesband Engerling, die das Stück heute noch spielen. Es kommen andere Zeiten.
Wendesong war es damals quasi. Ja. Von Body Bodak. Don't Think Twice, It's Alright. Das ist einer seiner recht frühen Songs, den ich auch sehr, sehr gerne höre. Er hat es auch live immer wieder in unterschiedlichen Versionen gespielt. Auch so ein typisches Dylan-Ding, dass er seine Songs dann schon regelrecht verfremdet. Ja? Wahrscheinlich auch wieder dieser Künstleransatz.
Ja, natürlich.
Ne? Er ist immer wieder bei dieser Intellektualisierung. Ich glaube, er hat auch einen riesengroßen Spaß daran, dass Leute sich so dran aufgeilen, wenn er jetzt irgendwie was Neues macht. Und viele Sachen sind auch einfach oft Albernheiten und ironische Kommentare zu seinem vermeintlichen Heldenstatus, ja.
Ich erinnere mich sehr gut an meine erste Fernsehbegegnung mit Bob Dylan. Das war 1974. Da zeigte Ilja Richter in der ZDF-Disco, über die wir in der vorigen Folge ausführlich gesprochen haben, einen Ausschnitt aus dem Video zu Hurricane. Das war dieser Song, den er mit heißer Nadel gestrickt hat. 1974. Es geht darum, um einen farbigen Boxer, der zu Unrecht wegen Mordes verurteilt worden war. Hurricane Carter.
Ja, den gab's ja wirklich, genau.
Ja, genau. Der Song geht 10 Minuten. Ich habe ihn abends auch schon mal gespielt in voller Länge. Und da zeigte Richter also einen Ausschnitt. Er hat nicht den ganzen Song gezeigt, die 10 Minuten. Das hätte wohl die Sendezeit gesprengt, sondern ungefähr knapp die Hälfte. Der Song ist nach meinem Verständnis sehr intelligent aufgebaut, so wie eine Bänkelballade. Also da hast du eine Unmenge an Strophen mit fortlaufender Handlung und zwischendurch immer wie bei einer Bänkelballade. This is the story of Hurricane. Und interessant gemacht. Ja, und Richter fragte dann nach der Ausstrahlung das Publikum. Ja, was meint ihr? Schreibt uns, geht das in Ordnung, dass wir auch mal problematische Songs senden?
Wie hat das Publikum geantwortet? Kannst du dich erinnern?
Im Studio gar nicht, keine Redaktion. Es wurde üblicherweise geklatscht.
Die Disco ist auch nicht die beste Plattform dafür,
nein,
oder?
Also schon gar nicht für Dylan. Nein, also wie gesagt,
das ist schon sehr merkwürdig.
Das Video war auch nur zur Hälfte zu sehen. Ja. Ansonsten kann ich mich erinnern, lief dann 1978 die, glaube ich, 16-teilige Serie All You Need Is Love über die Geschichte der Popmusik. Normalerweise sind das 8 Folgen eigentlich von Tony Palmer, einem renommierten britischen Musikjournalisten. Und im deutschen Fernsehen wurde die Serie auseinandergeschnippelt, dass man da 16 Folgen, und da kam dann jeden Sonntag eine. Also das zog sich über viele Monate hin.
Yeah.
Und inzwischen auf DVD erschienen, allerdings nur in Englisch, also in der Originalversion. Und da gab es natürlich auch eine Folge über Dylan, ziemlich ausführlich. Und ja, also Dylan war schon sehr präsent, auf jeden Fall in Funk und Fernsehen, er war eigentlich immer da.
Nachdem er sich Mitte der 60er als Rockmusiker etabliert hatte, hatte er dann auch mal so eine kurze Pause eingelegt. 1966 hatte er einen Motorradunfall und sich danach eher auf seine Genesung konzentriert, beziehungsweise aufs Familienleben. Kurze Zeit später hat er dann mit Country geliebäugelt. Auch eine sehr interessante Phase. Und dann ist er in den 70ern durch eine sehr schwierige Zeit gegangen. Er hatte eine Scheidung mit seiner damaligen Frau. Und da ist das tolle Album Blood on the Tracks erschienen, wo auch tolle Songs drauf sind. Shelter from the Storm zum Beispiel. Das ist, glaube ich, sogar mein Dylan-Favorit, weil das so eine Sprachgewalt hat. Ich habe da, glaube ich, schon auch das ein oder andere Mal im Laufe dieses Podcasts von erzählt. Aber meine Güte, I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poison in the bushes, blown out on a trail, hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I give you a shelter from the storm. Was ist das für ein starker Text? Das ist Dylan in Bestform. Mhm. Und das hat er im Laufe seiner Karriere immer wieder gebracht, diese Song. Also selbst wenn du nicht alles von diesem Text verstehst, es überträgt sich ja so eine Sprachgewalt.
Ja.
Ja, bei Hurricane geht er es dann schon wieder anders an. Mhm. Das ist einfach so Storytelling. Ja, das hat er auch wieder gemacht. Das können die Amis ja sowieso auch sehr gut. Ja, aber auch wieder dieses Schema. Strophe, Refrain, selten mal eine Bridge eingebaut. Das macht Dylan allgemein
existiert
selten.
Existiert eigentlich gar nicht in dem Song. Übrigens, von wegen immer, man sagt immer, Musik oder auch Protestsongs können nichts ändern. Ja. In dem Fall aber schon, also der Fall Hurricane Carter wurde dann wieder aufgerollt. Also die Weltöffentlichkeit bekam erstmal Wind davon, was da eigentlich Sache ist, und daraufhin haben dann die Instanzen das Verfahren wieder aufgenommen und Hurricane Carter wurde dann letztendlich vom Vorwurf des Mordes freigesprochen.
Ja, es gibt auch einen guten Film mit, ich glaube, Denzel Washington spielt da den Hurricane Carter, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es hat noch ein paar Jahre gedauert. Ich glaube,
natürlich.
Das war dann wirklich erst Ende der 70er oder in den 80ern.
Ja, klar,
so,
die Mühlen der Justiz malen langsam auch in Amerika.
Die amerikanische Justiz, meine Güte, ja. Naja, also Dylan hat sich so durch seine Karriere gewurschtelt. Er hatte dann seine christliche Phase. Er hatte wohl irgendwie nach einer sehr strapaziösen Tournee in den 70ern so eine Art, wie soll man das sagen, Epiphanie. Und hat dann drei christlich angehaucht oder sehr christlich orientierte Alben, Slow Train Coming, Saved und Shot of Love, veröffentlicht.
Vorher gab es in den End-70ern noch große Tourneen, also ein Höhepunkt sicherlich 78, das Konzert auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg. Das hat ihn sehr, sehr bewegt damals, weil er natürlich wusste, also Dylan ist ja sehr geschichtsbewandert und genau wusste, dass das also ehemaliges Nazi-Terrain war, dort in Nürnberg, wo die Reichsparteitage der NSDAP abgehalten wurden. Und er hat dann wohl am Abend nach dem Konzert, hat er dann noch aus dem Hotelzimmer Fritz Rau angerufen, den Konzertveranstalter, und musste sich das irgendwie von der Seele reden, was ihn da bewegt.
Es muss wohl auch wirklich ein großartiges Konzert gewesen sein. Dylan hatte, soweit ich weiß, nicht als einziger gespielt an dem Abend. Es gab noch mehrere andere Bands, aber er war natürlich Höhepunkt. Und war sich auch der Dimension bewusst. Ja, dort, wo früher die Nazis ihr Unwesen getrieben haben. Dort steht auf einmal ein gefeierter amerikanisch-jüdischer Musiker und gibt dort seine Songs zum Besten. Natürlich war er in Bestform. Und das Publikum, das war auch gut drauf. Das hat sich alles übertragen. Fritz Rau war dann wohl so fertig hinterher. Er stand ja auch unter Spannung. Es gab, glaube ich, sogar so ein paar rechte Gruppierungen, die da mit Anschlägen gedroht haben im Vorfeld und so weiter. Aber als das Konzert dann vorbei war, ist er einfach in Tränen ausgebrochen. Und Dylan kam von der Bühne, wusste überhaupt nicht, wie er mit ihm umgehen soll, hat ihn dann in den Arm genommen und zum Bus begleitet. Und dann sind sie alle ins Hotel gefahren. Ja, also das ist auch eine Seite von Dylan. Natürlich ist es auch ein empathischer Mensch, wie die meisten kreativen Leute. Ja, aber er kann natürlich auch ein sehr verschrobener Künstler sein.
Ja, absolut. Und es gibt auch so eine herrliche Interviewsequenz von der Tournee 78. Die ist, glaube ich, in Amsterdam am Airport entstanden, wo eigentlich ein lang anberaumtes Interview, Fernsehinterview mit Dylan stattfinden sollte. Und der Reporter stellt Fragen und Fragen und Fragen und Dylan antwortet nur mit Yes und No. Und das Publikum, wie hat sich ihr Publikum verändert? Antwortet Dylan, ich glaube gar nicht, es ist immer noch dasselbe. Und das war's dann.
Wie viel ist da Inszenierung und wie viel ist wirklich Charakter?
Ja.
Das ist die Frage. Man kann das bei ihm nicht beantworten. Und er will es ja auch nicht beantworten.
Ja. Ich habe dann danach auch Wolfgang Niedecken gefragt, der also mehrmals persönlich die Ehre hatte, Dylan zu treffen.
Ja.
Bob Dylan ist jemand, der das Leben auf der Straße akzeptiert hat. Das ist sein Lebensentwurf. Er will für die Leute spielen. Und er ist ständig unterwegs. Er sagt ja auch in seiner Autobiografie Chronicles, dass jemand, der nicht unterwegs ist, jemand, der sich nicht bewegt, auch keine Songs schreiben kann. Das stimmt natürlich auch. Wenn ich mich nur hier irgendwie im Garten verkriechen würde im Sommer und in meinem Arbeitszimmer im Winter und würde nicht mehr durch die Stadt gehen und würde mich dem normalen Leben nicht aussetzen, würde mir irgendwann das Material auch ausgehen. Man muss sich bewegen, man muss die Sinne offen halten, man muss gucken, dass man viel Material hat zum Verarbeiten. Und dann kann man auch Songs schreiben. Wenn man sich abkapselt, kann man das nicht mehr. So viel kann man gar nicht lesen.
Sind Sie ihm denn persönlich mal begegnet?
Ich habe den zweimal getroffen. Das erste Mal war, als wir damals mit Wim Wenders den Bab-Film gedreht haben. Viel passiert hieß der. Das war im Jahr 2000. Während den Dreharbeiten in Köln haben wir gesagt, spielte Bob Dylan in der Köln Arena. Und dann haben wir natürlich gesagt, komm, dann besuchen wir den jetzt mal, dann gucken wir mal. Und Wim Wenders, das muss man wissen, Wim Wenders, der Regisseur, ist seit 1975 mit Bob Dylan befreundet. Damals seine damalige Frau hat bei der Rolling Thunder Review mitgespielt. Roni Blakely heißt die Frau. Und und dann war das natürlich eine sehr, sehr angenehme Situation. Das war kein offizieller Termin, sondern das war einfach, der eine Kumpel stellt dem anderen Kumpel seinen Kumpel vor. Mhm. Das war natürlich, was ganz anders als so ein vorgeschriebener Pressetermin oder irgendwas, sondern das war angenehm. Wir waren zu dritt in einem Raum und Dylan hatte ganz viele Fragen, weiß ich noch, zu den deutschen Kaisern. Und die versuchte man zu beantworten. War ja noch nicht die Zeit, wo man das einfach mal kurz googeln konnte, was es mit den deutschen Kaisern auf sich hatte, sondern er wollte wirklich auch Literatur empfohlen bekommen, wie er da nachlesen konnte. Ich weiß noch, Wim Wenders hat ihm dann gesagt, was soweit ich bringe, wenn er jetzt in Berlin spielt als nächstes, dann bringe ich dir in Berlin mal das entsprechende Material.
Er gilt ja als schwierig und wirkt nach außen hin sehr verschlossen und auch irgendwie missgelaunt. Also das einzig richtige Interview, das ich mit ihm kenne, das ist der Dokumentarfilm No Direction Home, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Da erzählt er freimütig über sich. Wie haben Sie ihn erlebt? Wie ist er so im persönlichen Umgang?
Also Bob Dylan ist nicht arrogant, Bob Dylan ist schüchtern. Das wird immer missverstanden. Der ist schüchtern und man muss sich nur mal diese auf YouTube diese Filme angucken, wo er, sagen wir mal, von Obama den wichtigsten Kulturorden Amerikas übergeben kriegt. Der steht da und weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Er ist wirklich sehr, sehr unsicher. Am sichersten ist er, wenn er seine Lieder singt und dazu auch nichts erzählen muss. Er sagt ja sowieso, it's all in the songs. Also ich habe ihn überhaupt nicht als arrogant empfunden. Überhaupt nicht. Und natürlich ist Bob Dylan natürlich auch eine Wundertüte. Man weiß nie, welches Konzert man gerade erwischt. Also es gibt grottenschlechte Konzerte, es gibt aber auch sensationelle Konzerte, manchmal sogar auf der gleichen Tour. Also selten, dass irgendwie eine Tour von vorne bis hinten verhagelt ist. Bob Dylan ist halt eine Wundertüte.
Ja, Wolfgang Niedecken, Wim Wenders und Bob Dylan. Das ist interessant, also Dylan scheint ein Faible für deutsche Filmregisseure zu haben. Also ich weiß, er war auch großer Fassbinder-Fan und hat ihn, glaube ich, auch mal getroffen.
Er ist ja sehr vielseitig interessiert. Mhm. Die deutschen Kaiser interessieren ihn ja auch.
Ja, ja.
Das ist sicherlich nicht Beckenbauer gemeint. No Direction Home, interessant, dass du es im Interview erwähnst. Martin Scorsese, Dokumentation, Meisterregisseur, der ja auch musikalisch sehr interessiert ist. Er hat dann ein paar Jahre später auch einen Dokumentarfilm gemacht, kann ich sehr empfehlen, über die Rolling Thunder Review, über diese Zeit Mitte der 70er. Und auch da kommt Dylan zu Wort und man lernt ihn da auch mal ein bisschen besser kennen. Und ja, man bekommt da auch so eine gewisse Schüchternheit mit. Mhm. So eine gewisse Reserviertheit, aber auch so einen hintersinnigen Humor. Ich glaube aber, er ist ein sehr vielschichtiger Mensch, der es ist auch sehr abhängig davon, in welcher Tagesform man ihn erwischt. Man sieht es ja auch dann an seinen Konzerten.
Ja, ich habe zwei Konzerte übrigens mit ihm erlebt. Das erste war am 24. Mai 1999. Das war sein 58. Geburtstag. Da hat er in Dresden in der Jungen Garde gespielt, da auf dem Freigelände. Und es war eigentlich ein relativ normales Konzert. Er hat auch, glaube ich, Good Evening gesagt, irgendwie so nach dem fünften Titel circa, hat einige Titel auch angesagt. Nur seinen Geburtstag hat er mit keinem Wort erwähnt, aber gut, das muss er ja auch nicht unbedingt. Das war eigentlich ein sehr schönes und das war das bessere Konzert von den beiden. Ein paar Jahre später dann noch habe ich ihn in Leipzig erlebt, in dieser furchtbaren alten Messehalle 7 mit ihrer grauenhaften Akustik. Da saß ich oben da auf der in der VIP-Lounge und dazwischen war dann noch die ganze Halle und davor war dann die Bühne und es ist nichts rübergekommen, ich muss es so sagen.
Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum er mittlerweile nur noch in diesen altehrwürdigen Konzerthallen spielt. Die bevorzugt er zumindest. In Amerika gibt er, glaube ich, auch immer mal noch so ein paar Festival-Gigs. Aber hier Deutsch, also wenn er zum Beispiel in Leipzig spielt, dann spielt er im Gewandhaus.
Ja.
Ja, das ist die richtige Location für ihn. Mhm. Niedecken hat ja auch gemeint, dass ja er hin und wieder sehr, sehr unsicher rüberkommt, ja, und sich nur wohlfühlt, wenn er auf der Bühne steht. Es gab aber auch Phasen, und da bin ich wieder in den 80ern, wo er sich selbst da nicht wohlgefühlt hat. Es gibt ja, er hat beim Live Aid 85 ja auch 6 Minuten oder so gespielt, zusammen mit Keith Richards und Ron Wood hat er Blowing in the Wind gespielt.
Ja, er hat ja auch bei USA for Africa mitgewirkt.
Auch da, und er war absolut deplatziert. Also der wirkte total neben der Spur, also bei Live Aid sofort geschwitzt und es klang einfach komisch, es kam nichts rüber. Vielleicht waren auch irgendwelche Substanzen da im Spiel. Und bei USA for Africa, da gibt es ja auch so Behind-the-Scenes-Videos, da musste Stevie Wonder ihm erklären, wie Bob Dylan singt. Er hat es einfach nicht hinbekommen. Ne? Mm. Und später hat er auch mal gemeint, er kann sich nicht mehr dran erinnern an diese Aufnahmen. Yeah. Also ja, er hatte da schon ein bisschen Trinkproblem. Trotzdem.
Mag sein, aber ich glaube, das ist auch nicht sein Podium irgendwie. Also er hat sich da wahrscheinlich nur für den guten Zweck hergegeben. Das hat ihn wahrscheinlich motiviert, da überhaupt mitzumachen.
Ist ihm auch schon anzurechnen.
Ansonsten,
ja,
glaube ich, in so einem All-Star-Ensemble da, das ist nicht sein
da
Ding.
Nicht rein, überhaupt nicht. Ja. Aber er hat da so ein bisschen gestrauchelt. Viele meinen ja, dass die 80er-Phase von Dylan denen nicht sehr viel sagt. Aber ich finde, es sind trotzdem tolle Songs entstanden. Da bin ich jetzt mal wieder bei einem meiner Lieblingssongs, und zwar Joker Man. Mhm. Es ist merkwürdig, wenn Bob Dylan Reggae spielt, aber es passt. Auch hier wieder ein starker Text mit sehr viel biblischen Zitaten. Mark Knopfler hat die Platte Infidels, da ist Joker Man drauf, produziert. Deswegen bekommt das, es hat einen schönen Touch, dieser Song. Also irgendwie geht's auf und er schreit ja auch schon fast. Er hat ja auch im Laufe seiner Karriere immer unterschiedliche Gesangsstile gehabt. Ja, ja, mal war der Folkbade, dann war es nasal, dann hat er auf einmal eine ganz saubere Stimme gehabt, angeblich, weil er nicht mehr geraucht hat. Und dann klang es, als hätte er gerade gekotzt. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich bei Dylan. Okay, so viel zu den 80ern. Ich will da auch gar nicht drüber großartig reden. Oh Mercy ist nochmal eine tolle Platte, 89. Ja. Daniel Lenoir, der YouTube-Produzent, hat das Ding produziert und man hört es auch ein kleines bisschen. Manchmal klingt das wie Dylan und U2 zusammen. Da ging es dann los, dass er sich so langsam wieder gefunden hat. Mhm. In den 90ern ist eins meiner Lieblingsalben von Dylan erschienen, Time Out of Mind,
ja, 97 war das, genau, habe ich damals von den Kollegen und Kolleginnen in dem Radiosender, in dem ich damals arbeitete, zum Geburtstag bekommen, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ist eine schöne Platte. Ja, mittlerweile wird sich ja seit ungefähr den 90ern immer ein Wunderbeutel umgehängt. Wenn Dylan wieder was Neues vom Stapel lässt, dann wird da jedes Mal das große Comeback gefeiert. Zu Unrecht oder nicht, das sei dahingestellt. Ich finde aber seine letzte Großtat 2020, das war, glaube ich, dieser lange Song Murder Most Foul.
Das war ein Album, Rough and Rowdy Ways, der Song drauf.
Den ich für nicht gelungen halte, muss ich sagen. Und ich bekomme auch zunehmend Probleme mit seinem krächzenden Gesangsstil, der natürlich seinem Alter geschuldet ist, das sei ihm verziehen. Er ist ja nun mittlerweile über 80, ja, aber dann sollte man es vielleicht dann doch irgendwann mal bleiben lassen.
Er kann schon noch singen. Also er hatte während der Corona-Zeit so ein Konzert veröffentlicht, spielt er größtenteils ältere Songs und das teilweise mit einer sehr klaren Stimme. Mhm. Shadow Kingdom. So heißt die Platte. Ich habe sie mir neulich erstmalig angehört und das ist ein schönes Ding. Die Songs fließen so ineinander über. Es ist auch ganz spärlich bloß instrumentiert. Der kann das schon, wenn er will. Er will halt meistens nicht. Ja, eine Sache, die Niedecken ja auch vorhin meinte, dass er ständig unterwegs ist. Die Never-Ending-Tour, die ging ja irgendwann Ende der 80er los, glaube ich. Und dauert bis heute an.
Das Ost-Berlin-Konzert 1987, sicherlich ein Markstein für ostdeutsche Dylan-Fans. Ja, das Konzert war ja eigentlich nur in den Osten der Stadt verlegt worden, weil in West-Berlin nicht genug Tickets verkauft wurden. Ja. Darauf ist er dann mit Roger McGuinn im Schlepptau. Tom Petty. Ja. Hier war nicht McGuinn auch dabei?
Auch er, waren alle dabei.
Genau.
Die haben ihm teilweise auch den Arsch gerettet, weil er war nicht in guter Verfassung damals.
Nee, war er nicht. Ich habe also von Leuten, die dabei waren, damals gehört, die waren sehr enttäuscht, dass Dylan, also man hätte nur erwartet, zum ersten Mal in Ost-Berlin hinter dem Eisernen Vorhang in der DDR, dass er irgendwas sagt. Gar nichts. Er hat einfach nur seine Songs gespielt.
Naja.
Aber das war, glaube ich, auch wieder so eine Image-Sache, gegen die er da, dass er also bewusst gegen die oder sich bewusst den Erwartungen des Publikums verweigert hat.
Um das jetzt mal zusammenzufassen, weil, also ich glaube, wir können uns auf 1000 Anekdoten stürzen. Ja. Es gibt unglaublich viel tolle Literatur zu Dylan. Aber um das jetzt mal zusammenzufassen, Dylan als Künstler und sofern man sich ihm überhaupt nähern kann, als Mensch. Einfach mal in ein paar Sätzen. Wie würdest du es beschreiben? Ich meine, du hast am Anfang schon eine kleine Charakterisierung gegeben. Jetzt nochmal zusammenfassen nach der Podcast-Folge.
Als Künstler ist er ein Gigant, der diese Rolle nicht gern spielt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der es sicherlich insgeheim genießt. Also ich glaube nicht, dass er jemals groß mit seinem Ruhm gehadert hat. Und ich glaube, dass er auch von Anfang an berühmt werden wollte. Das ist ihm vortrefflich gelungen. Er hat also als Texter eine völlig gerechtfertigte Vorreiterrolle. Als Mensch ist er schlichtweg ein Rätsel.
Und wir können dieses Rätsel auch nicht wirklich knacken. Vor allem auch nicht, wenn wir krampfhaft versuchen, seine Songs zu analysieren. Weil ich eben glaube, dass er bewusst auch immer so ein bisschen Verwirrung streut.
Ja, natürlich.
In seiner Musik, in seiner Performance und in allem, was er so tut. Ja. Auch in seinen Filme darf man ja auch nicht vergessen. Ja. 2001, Masked and Anonymous, hat er ja das Drehbuch mitgeschrieben und spielt auch selbst eine tragende Rolle als ja so ein bisschen runtergekommener Musiker.
Ja. Bei der Gelegenheit, kleiner Querverweis noch auf Pat Garrett and Billy the Kid, der Western aus dem New Hollywood gedreht, Anfang der 70er, wo Dylan eine Hauptrolle spielt und auch den Filmsong beigesteuert hat, Knocking on Heaven's Door, hat sehr gute Kritiken damals für seinen Filmauftritt bekommen.
Ja, und er ist ja auch noch bildender Künstler, er malt,
ja, natürlich.
Er macht auch so Skulpturen, ich glaube so Metallskulpturen, er braut seinen eigenen Whisky, er hat dann irgendwann auch angefangen für große Tech-Konzerne Werbung zu machen für wie heißt denn dieses eine Unterwäsche-Label? Victoria's Secret hat er ja auch. Also das ist auch wieder so ein klassisches Ding, der große Dill, der Mythos. Ja? Und auf einmal macht er Werbung für Victoria's Secret, also er nicht in Unterwäsche, aber er sitzt wohl dort und ich glaube, da kommt ein Song von ihm.
Ja, das ist halt so das Spiel mit dem Image, er schlägt Haken, er schert aus, er hinterlässt Schleifen, durch die man erstmal kommen muss, um zu begreifen, was er da eigentlich macht und das ist alles gewollt, das ist alles Berechnung.
Man begreift nicht, was er da macht. Ja. Das ist ja gerade das Schöne, dieses absolut Widersprüchliche, das finde ich ja so toll. Genau wie als er damals Ende der Nullerjahre ein Weihnachtsalbum rausgebracht hat. Bob Dylan, weißt du, Künstler, die Weihnachtsalben rausbringen, das ist eigentlich immer der blanke Ausverkauf. Ja. Wenn ein Künstler ein Weihnachtsalbum aufnimmt, dann heißt das ja, der braucht mal wieder Geld. Dylan braucht kein Geld, er hat trotzdem ein Album voll mit Weihnachtsmusik aufgenommen. Wie geil ist das denn? Keiner hätte damit gerechnet und die Dylanologen, die starten von einem Rätsel erneut. Und deswegen meinte ich, Dylan ist ein Stück weit der ultimative Künstler, weil er sein Ding macht, weil er ein Stück weit sich auch selbst nicht so ernst nimmt, aber auch auf der anderen Seite trotzdem an seinem eigenen Mythos arbeitet. Ja. Und es entsteht trotzdem Großartiges dabei. Sachen, die einem enorm berühren.
Ja.
Und die für lange Zeit, glaube ich, auch noch bleiben werden. Also er ist bis heute meiner Meinung nach einer der wichtigsten Figuren in der Geschichte der Popmusik.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, klar.
Das wäre meine Zusammenfassung zu ihm.
Jetzt wird er 83 demnächst im Mai und hoffen wir, dass er noch ein paar Jahre unter uns ist, weil es tut irgendwie gut zu wissen, dass er da ist.
Dass irgendwo da draußen Bob Dylan mit seiner Neverending-Tour durch die Gegend tingelt. Okay. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
War sehr aufschlussreich wieder mal.
Ja, wir bedanken uns auch bei Wolfgang Niedecken.
Natürlich, ja. Einer der vielen Künstler, die enorm von Dylan beeinflusst wurden. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu sehr hin und her gesprungen. Es ist bei Dylan natürlich sehr, sehr schwer. Er hat so viel gemacht, er hat so eine lange Karriere.
Wenn er das wüsste, er würde sich ins Fäustchen lachen, da bin ich mir sicher.
Möglicherweise.
Ja.
Mehr bleibt mir nicht zu sagen.
Ja.
Vielen Dank fürs Hören. Bleibt uns schön gewogen, bleibt schön gesund. Bis bald.
Macht's gut.
Tschüss.